Rethinking Photography.
Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fotografie neu denken. Mein Name ist Andy Scholz.
Rethinking Photography.
Ja, es ist echt 4 Jahre her, dass er hier zum ersten Mal zu Gast im Podcast war. Unfassbar, kann ich da nur sagen. Wie schnell vergeht eigentlich die Zeit? Darum machen wir jetzt nicht lange rum, sondern kommen direkt zur Sache. Herzlich willkommen, lieber Jens.
Ja, vielen Dank, Andy. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, unfassbare 4 Jahre. Ich hatte es gerade schon erwähnt. So lange haben wir uns hier zumindest im Podcast-Format nicht mehr gesprochen. Und seitdem ist echt viel passiert.
Ja, es ist viel passiert. Das kann man nicht anders sagen.
Ja, aber bevor wir jetzt da direkt reinspringen in das Thema, stell dich doch mal ganz kurz vor für all die Hörer, die dich nicht gleich auf dem Zettel haben, in 2, 3 Sätzen.
Ja, ich bin Professor an der Universität Bonn. Ich habe den Lehrstuhl für Medienkulturwissenschaft inne in der Abteilung für Medienwissenschaft am Institut 9 für Medien, Musik und Sprachwissenschaft in der Philosophischen Fakultät. Und einer meiner Arbeitsschwerpunkte ist die Theoriengeschichte digitaler Medien. Und ein anderer Arbeitsschwerpunkt ist immer noch und immer wieder die Theoriengeschichte der Fotografie. Und da habe ich auch historisch einiges gemacht. Ich habe bei Hertha Wolf gearbeitet in Essen an der Universität Gesamthochschule Essen, die ja die Professur für Geschichte und Theorie der Fotografie innehatte. Und das hat mich nie ganz verlassen, die Fotografie. Komme ich immer wieder drauf zurück.
Ja, kann man ja schon so sagen, dass die Fotografie etwas mit Medienkultur zu tun hat.
Naja, die Fotografie ist, sagen manche Leute, das erste neue Medium. Ist auf jeden Fall das erste technische Bildaufzeichnungsverfahren, das es gegeben hat. Wenn man jetzt mal von dem Einsatz von Kamera Obscura und Kamera Lucida vorher absieht. Also solche Fälle gibt es natürlich, aber es war das erste Verfahren, wo, wie die Zeitgenossen und Zeitgenossinnen verwundert und verblüfft festgestellt haben, die Natur sich selber malt. The Pencil of Nature war ja auch dieses frühe Buch von Talbot. Es war eine große Sensation damals im 19. Jahrhundert, dass sowas überhaupt möglich ist. Und naja, das hat ja auch die visuelle Kultur und überhaupt alle Kultur, aber auch viele Regierungspraktiken, die Technikgeschichte und so weiter maßgeblich geprägt. Und ist ja immer noch mit uns, die Fotografie, und wird auch nicht mehr verschwinden.
Ja, heute könnte man sagen, dass der Algorithmus die Fotos quasi selber malt.
So ist es, ja.
Bevor wir aber dazu kommen, würde ich dich gerne mal fragen, wie definierst du denn eigentlich Medienkulturwissenschaften und warum hast du das Wort Kultur damit hineingenommen?
Ja, also im Grunde ist das ein bisschen doppelt gemoppelt, weil das, was man in Deutschland heute Medienwissenschaft nennt, ist im Grunde das, was man auch sonst Medienkulturwissenschaft nennt, etwa in Absetzung zu stärker empirischen und soziologischen Disziplinen wie der Kommunikationswissenschaft etwa. Betonung ist halt, dass stärker kulturwissenschaftliche Methoden zum Einsatz kommen, also historische Methoden, dass man historisch den Werdegang von Medien beschreibt, ästhetische Methoden, mit denen man die Formen und Gestalten der Medienprodukte analysiert, ideologiekritische, diskurstheoretische Methoden, mit denen man untersucht, wie Medien und Medienprodukte im, sagen wir mal, Bedeutungshaushalt, der Bedeutungsökonomie einer Gesellschaft zum Einsatz kommen und so weiter. Also es gibt zwischen zwar jede Menge von Grenzüberschreitungen und Vermischungen und Grauzonen zwischen den stärker empirischen und soziologischen Disziplinen und den eher kulturwissenschaftlichen Medienwissenschaft, aber das ist, glaube ich, der Grund, warum man die Medienwissenschaft manchmal auch als Medienkulturwissenschaft bezeichnet, um sie eben deutlich abzusetzen von den eher, sagen wir mal, quantitativen Methoden, die in der Kommunikationswissenschaft eher dominant sind.
Ja, gehen wir mal in den Deep Dive, wie man so schön sagt heute. Wir haben ja vor 4 Jahren darüber gesprochen, über CGI zum Beispiel und über die Simulation von Fotos oder Fotografien, so hast du es genannt. Wie hast du jetzt die letzten 4 Jahre denn eigentlich verfolgt und wie hast du das weiter beobachtet?
Also das ist eine ganz komplizierte Geschichte meines Erachtens. Also erstens muss ich zugeben, als wir das Gespräch 2020 geführt haben, war mir nicht so klar, was in den nächsten Jahren passieren würde. Obwohl es zu der Zeit ja schon Sachen wie Google Deep Dream und die Bilder generiert mit sogenannten Generative Adversarial Networks gegeben hat. Zum Beispiel gab es ja schon dieses künstlerische Bild, The Portrait of Edward Bellamy, was bei Christie's 2018 für überraschende $432,000 verkauft worden ist, was eher so eine malerische Anmutung hatte und wo schon diese Diskussion um KI-Kunst losging. Aber das war kein Bild, was im engeren Sinne fotorealistisch aussah. Dann kam mit den Generative Adversarial Networks solche Websites wie This Person Does Not Exist, wo man also fotorealistisch anmutende Bilder, die sind wirklich echt fotografisch aus von Leuten, sieht, die es nicht gibt. Und diese Entwicklung, die jetzt in den letzten Jahren durch die Diffusion Models und die ganzen Text zu Bildgeneratoren, die jetzt auch mehr oder minder frei verfügbar sind, wie DALL-E und Midjourney und so weiter, das ist sehr schnell, sehr stark eskaliert und entwickelt sich im Moment sehr schnell weiter. Das habe ich im 2020 tatsächlich auch nicht so kommen sehen, muss ich sagen. Und insofern war das für mich auch was Neues. Und im Moment ist es ja auch so, dass es noch total im Fluss ist. Also sehr schwer zu sagen, wo das jetzt genau hinfährt, der Zug. Vielleicht noch zwei Anmerkungen historischer Art. Also einmal, du hast völlig richtig gesagt, KI an sich ist nichts Neues. Also den Begriff gibt es seit 1956. Und es hat da verschiedene Formen der KI gegeben, sogenannte symbolische KI und subsymbolische KI. Und was wir heute haben, ist im Grunde subsymbolische KI, also wo es darum geht, dass Maschinen aus Daten lernen, bottom-up, wenn du so willst, statt dass man Regeln vorgibt, top-down, aus denen die Maschinen dann Antworten generieren. Das war die klassische Idee. Und da ist sehr lange viel dran rumgeforscht worden, mal. Also da ging es gar nicht um die Erzeugung von Bildern oder sowas am Anfang, sondern es ging darum, dass Maschinen Denkprozesse, kognitive Prozesse imitieren sollten. Zum Teil, weil man sowas einsetzen wollte in den Wissenschaften und natürlich beim Militär, wie das oft am Anfang ist. Zum Teil einfach auch, um besser zu verstehen, was Denken ist. Dann gab es mal Höhepunkte der Entwicklung, wo viel Geld reingesteckt worden ist. Dann gab es wieder KI-Winter, wo man gesagt hat, ach, das bringt alles nichts, wir kommen doch keinen Schritt vorwärts. Vor allen Dingen die subsymbolische KI, Machine Learning, das heute so stark ist, das war lange Zeit, galt das als Sackgasse und das funktioniert alles überhaupt nicht. Und das war eine Minoritätenposition. Und dann hat sich das in den 2010er und vor allen Dingen 2020er Jahren sehr geändert. Unter anderem eben durch die Verfügbarkeit riesiger Mengen von Daten, durchs Internet und die sozialen Medien, durch die Verfügbarkeit leistungsfähiger Grafikchips, neuer mathematischer Ansätze und so weiter. Da kam eines zum anderen und so hat das plötzlich seinen Durchbruch erlebt, überraschenderweise. So, ganz kurz zur Geschichte, wie wir dahergekommen sind. Der zweite Punkt historischer Art ist, die CGI, die auf Simulation basiert, über die wir beim letzten Mal viel gesprochen haben, die gibt's natürlich immer noch. Und die hat doch ihre Vorzüge gegenüber maschinengenerierten, also mit Machine Learning generierten Darstellungen, die wiederum ihre Vorzüge haben. Die wird's erstmal auch weiter geben, CGI basierend auf Simulation. Und es ist ja historisch auch so, dass eine etablierte Technik in der Regel nicht wieder verschwindet. Die wird für bestimmte Zwecke eingesetzt und da, wo sie gut ist. Und neue Techniken sind vielleicht auf anderen Gebieten gut und werden da stark. Also ich könnte mir vorstellen, um schon mal ein Fazit vorwegzunehmen, dass in der vor allen Dingen in der professionellen Bilderzeugung, etwa der Filmindustrie, zumindest für längere Zeit, die auf Simulation und auch Workarounds, die die Simulation vereinfachen, basierende CGI und die Bildgenerierung durch Machine Learning nebeneinander bestehen werden und sich gegenseitig ergänzen werden. Bei Pixar zum Beispiel ist das jetzt schon so. Die machen ihre CGI mit Simulation nach wie vor, weil das stabiler und kontinuierlicher ist als Generation mit Machine Learning. Man kann die Szenen besser beherrschen, die Charakter-Continuity. Das ist ein großes Problem an Bildgenerierung mit KI. Aber sie können die Auflösung geringer machen, Rechenzeit sparen und das Upsampling, die Bilder hochzurechnen, das macht Machine Learning. Die machen das jetzt schon. Also die machen das jetzt schon.
Also das heißt, man könnte ja den Begriff Simulation weiterhin stehen lassen, oder?
Ja, also im weiteren Sinne könnte man sagen, wenn bei This Person Does Not Exist Bilder auftauchen, die aussehen wie Fotos, aber keine sind, könnte man sagen, da werden Fotos simuliert. Stimmt. Also man könnte Simulation als Oberbegriff sehen. Wenn man das aber etwas enger und technischer sieht, sind das verschiedene Prozesse. Computersimulation ist das, was der klassischen CGI, dem fotorealistischen Rendering, zugrunde liegt. Und das kann man sich vielleicht vereinfacht so vorstellen: Du definierst zum Beispiel, und das macht man natürlich alles nicht jetzt behändisch from the scratch, sondern heute hast du Grafikprogramme mit großen Libraries, die dir alle möglichen Objekte vorgeben und Möglichkeiten vorgeben. Und du definierst Objekte. Was weiß ich, Pixar, irgendeine Kugel mit Augen, irgendeine lustige Kugel mit Augen, definierst du in deinem Object Space als mathematisches Objekt. Es ist ein dreidimensionales Objekt, das hat ein Koordinatensystem. Und dann definierst du eine virtuelle Kamera, die das Objekt von bestimmten Blickpunkten aufnimmt. Und dann kannst du alle möglichen, dann kannst du entscheiden, wie soll die Beleuchtung aussehen? Wo fällt das Licht her? Welche Beleuchtungsalgorithmen wähle ich? Wie sehen die Texturen aus? Und so weiter. Dann setzt du Szene für Szene so zusammen. Das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Dieser Prozess ähnelt eher der Malerei als der Fotografie, wenn man so will. Also ein Bild wird Schritt für Schritt zusammengebaut. Nur ist zum Beispiel, wie die virtuelle Kamera diese Szene projiziert vom Object Space auf den Image Space, also das, was du hinterher siehst sozusagen. Diese virtuelle Kamera, die kann man natürlich, ist ja mathematisches Gebilde, im Prinzip beliebig weit dem annähern, was man weiß über reale Fotokameras und wie die sich verhalten. Das kann man ja mathematisch darstellen. Perspektivische Projektion, die Effekt von Blenden, Lens Flares, sehr beliebt, habe ich jetzt gerade einen Aufsatz drüber geschrieben. Also Gegenlichtreflexe, das ist ja eigentlich typisch für klassische Optiken. Die werden natürlich auch bei Pixar in den generierten Filmen gibt's Lens Flares, obwohl da natürlich keine echte Kamera eingesetzt wird. Aber es gibt Software, um solche Effekte in der Optik zu simulieren. Wenn du weißt, wie sich Licht in solchen Linsensystemen physikalisch verhält, das kannst du mathematisch beschreiben, machst oft ein paar Workarounds und Abkürzungen. Es muss nicht immer physikalisch ganz getreu sein. Das ist oft zu rechenintensiv. Und auf diese Art und Weise kannst du dann so Bilder machen, die aussehen wie Fotos, weil du sozusagen die Bilderzeugung in einem Fotoapparat mathematisch beschreibst und nachahmst. So, vereinfacht gesagt. Und so wird in der klassischen fotorealistischen Computergrafik werden Bilder erzeugt. Die können mit je nach Aufwand, können die beliebig nah wie Fotos aussehen. Es wird nur immer rechenintensiver und kostspieliger, je genauer du das machen willst. Und deswegen wird da halt viel abgekürzt und getrickst und so. Ich meine, Lensflares zum Beispiel, da kannst du irgendwelche Flecken aufs Bild machen. Wer weiß denn, wie physikalisch, realistisch eine Lensflare bei einem bestimmten Objektiv aussieht? Du weißt das vielleicht als Fotograf, aber die meisten anderen Leute wissen das nicht. So, das ist Simulation. Ja, du baust es sozusagen mathematisch nach. Was bei Machine Learning passiert, bei diesen Fotogeneratoren, das ist ganz anders. Das ist nicht so, dass gewissermaßen per Simulation der Fotoapparat nachgebaut wird und so die Bildgenerierung durch die Fotografie, sondern das System guckt sich sozusagen ganz viele Fotos an. Es bleibt auf der Oberfläche sozusagen. Es guckt sich ganz viele Fotos an, wie die aussehen. Und das Netz lernt, das ist auch wirklich schwer zu verstehen, diese Mathematik dieser Systeme. Ich finde das ehrlich gesagt viel schwieriger zu verstehen als Simulation. Dieses System lernt, wie Fotos aussehen. Das hängt natürlich davon ab, was du für Fotos in deiner Datenbank hast, in dem Sample, mit dem du das Netz trainierst. Und wenn das System genug Fotos gelernt hat, dann kannst du, das ist noch schwieriger zu verstehen, wie das mit diesem Textprompting heute funktioniert, kannst du dem System sagen, jetzt mach mal ein Bild, was aussieht wie die vielen Fotos, die du gelernt hast. Und dann macht dir das System ein Bild, was aussieht wie ein Foto. Du musst das explizit prompten. Wenn du sagst, ich will eine Person haben und die steht vor einem Abendhimmel und das soll aussehen wie Fotografie der 40er Jahre und mit so einem Objektiv und die Belichtungszeit, das kann man beliebig genau prompten im Prinzip, dann wirft dir das Ding auch ein Bild aus, was so aussieht oder zumindest so ungefähr so aussieht. Ja, das ist eher sozusagen ein statistisches Mittel, wenn du so willst, über alle die Bilder, die das System gelernt hat. Ja. Und da ist auch das Problem, was du hast mit AI-Generierung, bis jetzt jedenfalls, es mag sich ändern. Wenn du was promptest, kann es sein, dass bei jedem Versuch, wo du was promptest, kommt ein bisschen was anderes raus. Ja, okay, jetzt kann man über den Seed, also diese Variable, die sozusagen angibt, wo im Wahrscheinlichkeitsraum dieser Prozess, also bei Diffusionsmodellen, dieser Prozess der Annäherung an das Bild startet, kann man versuchen, das sehr ähnlich zu machen, aber es ist oft eher unterschiedlich. Und das ist schwierig, wenn du damit zum Beispiel, stell dir mal vor, du willst ein Video machen. Und bei jeder Szene sieht die Hauptfigur ein bisschen anders aus. Das ist ein Problem. Deswegen sehen die ganzen Videoclips, KI-Videoclips im Netz, selbst wenn die noch so fotorealistisch sind, das sind immer so 3 Sekunden, Cut. Dann kommt eine andere Szene. 3 Sekunden, Cut. 3 Sekunden, Cut. Damit kannst du demonstrieren, was dein System kann. Aber ein 90-Minuten-Film ist das noch nicht. Und deswegen macht Pixar, baut Simulation, mit Simulation sozusagen die ganze Szenerie und die ganzen Abläufe durch. Und die KI wird zum Beispiel fürs Upsampling verwendet. Ich meine, es kann durchaus sein, dass das eine Frage der Zeit ist. Das ist, kann man jetzt nicht beurteilen, dass das in einem Jahr oder in 5 Jahren gar kein Problem mehr ist mit der Continuity. Aber noch ist es eins. Ist aber auch eine kreative Quelle. Da man nicht weiß, was bei Prompts rauskommt, ist ja auch interessant. Also was wirft das System aus? Bei Simulation weiß es immer von vornherein, weil du definierst ja alles haarklein. Weil wenn du was promptest, kommt irgendwas raus, womit du überhaupt nicht gerechnet hast. Und das ist natürlich auch gerade für künstlerische Praktiken, glaube ich, ziemlich interessant.
Also könnte man so ein Wort benutzen wie Zufall zum Beispiel?
Ich weiß nicht, ob Zufall das richtige Wort ist, aber sagen wir mal so, du bringst ein System dazu, statistisch aus einem sehr großen Wahrscheinlichkeitsraum, der alles übersteigt, was man sich vorstellen kann als Mensch, ein Bild zu erzeugen. Und deswegen ist es zumindest unwahrscheinlich, dass das rauskommt, was du erwartest. Sagen wir es mal so. Also Zufall würde ich das vielleicht nicht unbedingt nennen, sondern es ist einfach, es ist unerwartbar, weil es komplex ist, sagen wir es
ja,
mal so.
Und weil ja die KI in dem Moment auf alle Bilder zugreifen kann, die im Netz verfügbar sind, oder?
Nein, das sind die, mit der du die KI trainiert hast. Das können sehr große, das sind Bilddatenbanken, da gibt es dann zum Beispiel Lion 5b ist so eine Bilddatenbank. Die sind sehr groß, die umfassen viele Milliarden Bilder, aber das sind natürlich nicht alle Bilder. Aber natürlich wird die Tech-Industrie, ich meine, zum Teil weiß man das auch nicht so ganz genau, die saugen alle möglichen Bilder aus dem Netz und benutzen die als Trainingsmaterial für ihre Systeme, worum es ja auch schon Urheberrechtsstreit gegeben hat und Klagen. Ja, da werden dann irgendwie, nehmen wir mal an, du bist ein, was weiß ich, ein Künstler XY, von dir sind ganz viele Bilder im Netz. Die Tech-Industrie schert sich einen Dreck um dein Urheberrecht, trainiert die Systeme mit deinen Bildern aus dem Netz und dann kannst du als User sagen, mach mir doch mal ein Bild im Stil von XY. Und wenn du nur bekannt genug bist als Künstler, das hängt davon ab, wie viele Bilder von dir im Trainingsdatensatz sind, dann kann die KI ein Bild machen, was, naja, so einigermaßen oder manchmal sogar richtig gut so aussieht wie deine Kunst. Nur, du hast es nicht gemacht. Die KI hat es gemacht. Und du kriegst im schlimmsten Fall keinen Cent dafür. Und das ist was, das viele Künstlerinnen und Künstler und auch Designerinnen und Designer, die trifft das noch mehr, auf die Palme bringt. Und das kann ich auch verstehen. Ich meine, wenn wir irgendwie Sachen aus dem Netz runterladen, steht im schlimmsten Fall morgen der Rechtsanwalt vor der Tür. Und die Tech-Konzerne saugen riesige Datenmengen aus dem Netz und werden dafür nicht zur Rechenschaft gezogen, bezahlen dafür nichts und so. Also das finde ich schon hochproblematisch, muss ich sagen.
Ja, wir hatten ja 2020, tatsächlich war das Gespräch 2020. Ich habe mich da vertan, also es ist erst online gegangen 2021. Du hast völlig recht, wir haben 2020 gesprochen. Wir hatten damals das Fass auch aufgemacht. Kann man das dann noch Fotografie nennen oder hat das was mit Fotografie zu tun? Und das heißt also, KI hat auch in deinem Sinne nach wie vor nichts mit Fotografie zu tun.
Nein, also wenn man Fotografie definiert, was ich tun würde tatsächlich als Einschreibung elektromagnetischer Wellen in einen Sensor, das ist meines Erachtens die minimal nötige Definition, um sinnvolle Fotografie zu sprechen. Wie gesagt, muss kein sichtbares Licht sein. So, da will ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, aber wenn man das so definiert, dann sind die KI-generierten Bilder, selbst wenn sie aussehen wie Fotos, genauso wenig Fotos wie die mit fotorealistischer Simulation in der CGI erstellten Fotos, Bilder. Sind beides keine Fotos, sind beides Typen von Bildern, die fotorealistisch sind. Ja, die aussehen wie Fotos und die man mit Fotos verwechseln kann. Was übrigens eben zeigt, wie prägend die Fotografie für unsere visuelle Kultur ist. Wir haben irgendwelche verrückten neuen Technologien und was macht man damit? Bilder, die aussehen wie Fotos. Klar, man kann mit Simulationen wie auch mit KI natürlich auch jede Menge Bilder erzeugen, die nicht aussehen wie Fotos. Das gibt's ja auch, dafür gibt's ja auch genug Beispiele von KI-generierten Bildern, irgendwelche fluffigen, bunten Wesen und alles Mögliche kann man auch machen. Cartoon-ähnliche Bilder kann man damit erzeugen, wie man auch das mit Simulationen machen kann. Klassisches Beispiel, die Pixar-Filme, die gleichzeitig aussehen wie Cartoons und Fotografie, was halt auch ein neuer Bildtyp ist, den Pixar erzeugt hat. Aber die Fotografie ist als visuelles Paradigma mächtig. Es ist immer noch so, man hat immer noch den Eindruck, es ist der Goldstandard, Bilder zu machen, die man nicht mehr von Fotos auseinanderhalten kann.
Ja, es ist ja auch so, dass die KI sozusagen auf Bilder zugreift, die analog oder durch Lichteinschreibung digital entstanden sind.
Ja, die können Teil des Datensatzes sein, sind es auch oft. Natürlich können auch bereits generierte Bilder Teil des Datensatzes sein. Das kann natürlich auch passieren, dass der Datensatz selbst bereits wieder generierte Bilder enthält. Das könnte übrigens ein Problem werden irgendwann. Da wird manchmal drüber diskutiert unter dem Stichwort Model Collapse. Das, was passiert eigentlich, wenn die Datensätze nur noch wiederum von KI generierte Bilder enthalten und führt das nicht zu einer Verarmung der Modelle? Da bin ich kein Experte dafür, aber das ist ja heute schon ein Problem. Wenn du ins Netz gehst, brauche ich dir nicht zu sagen. Wenn du irgendwas suchst, poppen auch jede Menge KI-generierte Bilder auf, die man manchmal auch, man kann die ja oft dann durchaus als solche erkennen auch noch. Also es ist nicht immer so, dass man die gar nicht unterscheiden kann von anderen Bildern. Und das heißt natürlich heute, wenn du jetzt KI-Modelle trainierst mit Bildern aus dem Netz, sind wahrscheinlich auch schon viele KI-Bilder dabei. Aber du kannst natürlich eben auch spezielle Datensätze kuratieren, wenn du so willst, für dein KI-Modell, die eben nur zum Beispiel bestimmte Bilder enthalten. Also nimm mal an, du könntest, es gibt Künstler, die so arbeiten. Ja, die nehmen dann zum Beispiel große Mengen von echten Fotos aus den 40er Jahren. Also der Boris Eldaxen, der arbeitet so, der ist ja berühmt geworden mit diesem The Electrician 2023 am Sony World Photo Award. Und der hat ja in einigen seiner Serien so Ästhetiken, die sich stark so an die Fotografie der 40er Jahre anlehnen. Oder Roope Reinisto, das ist ein finnischer KI-Künstler, der trainiert seine Modelle, der macht das, glaube ich, mit Dream Booth. Das ist so eine Möglichkeit, auf existierende große Modelle so eine Art kleines Interface draufzusetzen, was du speziell mit Fotos trainieren kannst oder mit anderen Bildern. Und der hat die trainiert für eine Serie, vor allen Dingen mit Bildern so aus dem Bereich New Color Photography, Eggleston Shaw, und generiert dann so Bilder, die so ein bisschen aussehen wie New Color Photography aus den 70ern. Ja, also es hängt ein bisschen davon ab, wie du deinen Datensatz, ob du dir selber einen kuratierst oder ob du die vorhanden nimmst und was da drin ist, wie diese Modelle Bilder generieren. Davon hängt das ab.
Also ich finde das ja spannend, ne? Wie da sich so eine neue Evolution abzeichnet. Und das ist ja nicht nur eindimensional.
Nee. Wie immer gibt es da verschiedene Richtungen. Also das ist ja, wie gesagt, es ist auch eigentlich noch zu früh, das wirklich zu beurteilen. Also guck mal, dieser große Knall, also selbst wenn man das ansetzt 2015 bei diesen ersten erfolgreichen Modellen oder den GANs, den Generative Adversarial Networks, so 2018, diese ganze Ausbreitung der Diffusionsmodelle und die riesige Aufmerksamkeit, die das bekommen hat, ja auch gerade im Bereich der Sprache durch ChatGPT und so, das ist ja vielleicht 2-3 Jahre. Das ist medienhistorisch betrachtet gar nichts. Also das ist schwer zu sagen, wo das hinführt. Also man muss das in 10 Jahren sich nochmal fragen oder in 20. Das ist schwierig. Aber es wird verschiedene Wege gehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie bei digitalen Technologien immer. Da wird ja auch künstlerisch sehr unterschiedlich mit experimentiert. Und es gibt auch sehr viele unterschiedliche Praktiken außerhalb der Kunst damit. Und da ist noch keineswegs sicher, wo das genau hinlaufen wird. Also ich würde mich da auch jeder zu knalligen Aussage, da gibt es jetzt ja viele, die einen sagen, oh Gott, die Welt geht unter. Und die anderen sagen, oh Gott, das Paradies kommt. Also ich bin ja skeptisch mittlerweile, was sowas anbetrifft, weil wenn man zurückguckt in die Mediengeschichte, denk mal an den Wirbel um das Internet in den 90er Jahren und was davon übrig geblieben ist. Also mal abwarten.
Ja, 2020, 2021 konnten wir noch nicht abschätzen, dass wir den Fotobuchpreis übernehmen werden. Das haben wir jetzt getan. Deswegen möchte ich dich natürlich auch fragen, wenn ich dich jetzt gerade hier habe, wie schätzt du denn eigentlich die Bedeutung des Fotobuchs ein, kulturmedienwissenschaftlich? Vor allen Dingen, wenn wir das aus analogen Zeiten auch so ein bisschen betrachten und das ja immer noch analog ist quasi.
Oh, da bin ich ein bisschen überfragt. Das ist nicht so mein Hauptarbeitsgebiet. Da gibt es Leute, glaube ich, die da berufener sind als ich, sich dazu zu äußern. Da würde ich mal den Kollegen Ruchertz aus Marburg fragen. Der kennt sich da, glaube ich, besser aus als ich. Oder den Steffen Siegel oder so. Den vor allen Dingen, Steffen. Also der kennt sich da, glaube ich, besser aus als ich. Zunächst mal würde ich sagen, das zeigt ja auch euer Fotobuchpreis, ist, dass diese spezielle, wenn man so will, intermediale Form aus Buch, Fotografie und Text, dass die offensichtlich prächtig gedeiht, weil es ja auch ein Gestaltungsmedium eigener Art ist. Du kannst deine Bilder auf bestimmte Weise setzen, eine bestimmte Reihenfolge bringen, mit Texten kombinieren und so. Das ist ja eine ästhetische eigene Form. Das ist ja nicht bloß Buch und Fotografie, sondern es hat ja eine eigene Ästhetik, würde ich sagen. Und ich denke, dass das noch auf weitere Zeit gedeihen wird. Das ist ja auch so was, ich meine, mit den elektronischen Medien und den Bildschirmmedien, da gab es ja schon in den 60er Jahren noch zu Zeiten des Fernsehens das große Gerede vom Ende der Gutenberg-Galaxis bei McLuhan. Heute werden mehr Bücher gedruckt as ever. Ob auch noch wirklich gelesen wird und ob das Buch noch das Leitmedium unserer Epoche ist, da hat McLuhan was am Wickel. Darüber kann man streiten. Okay, wahrscheinlich nicht. Ob wir das gut oder schlecht finden, wahrscheinlich ist es nicht mehr das Leitmedium und die Literatur auch nicht mehr die Leitkunstform. Das ist wahrscheinlich so. Aber das heißt ja nicht, dass deswegen das Buch verschwindet oder auch das Fotobuch. Es ist halt immer so, wenn neue Entwicklungen auftreten, die alten Medien und alten Medienverbünde und so, die sterben in der Regel nicht, sondern die bekommen neue Plätze, neue Aufgaben, werden integriert in neue Systeme. Ich meine, das Radio ist auch nicht gestorben wirklich. Das gibt's dann heute eben digital. Dazu ist der die neue Form des Podcasts getreten, also sozusagen ein Radio, was nicht mehr dem Programm- und Flow-Schema gehorcht, sondern auf Belieben abgerufen werden kann. Aber man kann ja nicht sagen, dass das Radio, also akustische Sendung oder sowas, dass das verschwunden ist, sondern es hat einfach seine Form geändert und ist in neue Zusammenhänge getreten. Und man kann ja immer noch Deutschlandfunk hören, das hörst du halt heute übers Netz, so als Beispiel. Und deswegen würde ich sagen, das wird dem Fotobuch auch nicht anders ergehen. Das wird es weiterhin geben und es wird weiterhin gedeihen und dann wird es vielleicht auch neue Formen geben, elektronische Fotobücher. Das kann ja durchaus sein, das weißt du besser als ich. Und deswegen mache ich mir da bis auf Weiteres keine Sorgen.
Ja, das klingt gut, weil es wurde ja immer wieder geunkt, die Fotografie ist tot, das Buch ist tot und so weiter und so weiter. Aber ich bin sehr glücklich darüber und ich finde es toll, dass alles irgendwie nebeneinander stattfindet und sogar miteinander stattfindet. Das ist eben, wie ich schon sagte, nicht mehr eindimensionales.
Da kann ich dir nur zustimmen. Ich halte von diesem Geunke und diesem zum apokalyptischen und manichäischen tendierenden Erzählungen überhaupt nichts. Das hat historisch, lässt sich zeigen, dass das hinten und vorne nicht stimmt. Klar ist alles in Bewegung und bestimmte Praktiken verschwinden auch. Ja, zum Beispiel weiß ich nicht, es gibt keine Telefonzellen mehr. Ja, weil jetzt die Leute stellen da Bücher rein, machen einen Büchertauschschrank, weil alle ein Handy haben. Ja, das stimmt. Eine Telefonzelle gibt's nicht mehr. So, also solche Fälle gibt's natürlich. Es gibt Dinge, die definitiv verschwinden. So. Andererseits gibt's Dinge, die nicht verschwinden, wo man das gedacht hätte. Die Vinylschallplatte. Die CD, da hieß es, die Vinylschallplatte ist tot. So, jetzt ist es eher so, dass die CD dabei ist auszusterben. Vinyl gibt's immer noch, sogar tendenziell steigend, wenn auch natürlich nicht mehr in der Höhe, was weiß ich, der 70er Jahre. Aber das ist immer noch ein Sammlerstück. Der Sound, viele Leute sagen, der Sound sei besser. Man hat ein größeres Cover, was man gestalten kann. Ist ein schöneres Objekt, ist für die DJ-Culture wichtig, weil du kannst mit der Hand drauf zugreifen und die Platten steuern. Vinyl gibt's immer noch. Und daneben viele Möglichkeiten zum Musik-Download. Dazwischen wird jetzt eher die CD zerrieben als Option. Ja, also deswegen, es gibt danach Formen, die bleiben. Und das kann man tatsächlich, das ist schwer vorhersagbar, weil viele dieser Praktiken, die dann sich entwickeln in der Zukunft, die hat man nicht kommen sehen. Und deswegen würde ich da auch nicht, mich nicht trauen, Prognosen zu machen. Aber sicher kann man sagen, ist das irgendwelches Geunke, wie du sagst, dass das und das definitiv stirbt oder so. Das ist selten der Fall, tatsächlich. Und die Fotografie, wie gesagt, klar, wer fotografiert noch analog, außer ein paar Künstlern und Künstlerinnen, ja, wahrscheinlich niemand mehr. Und es dürfte auch schwer sein, solche Filme überhaupt noch zu bekommen. Aber das gibt's noch als experimentelle Nische. Und die Form der Fotografie, diese Art von Bild, die ist, wie ich vorhin gesagt habe, selbst für die ganzen Simulationen und statistischen Generierungen ist sie immer noch ein bisschen ein Goldstandard. Das kann man nicht anders sagen. Dieser Typ von Bild prägt unsere visuelle Kultur und verschwindet offensichtlich nicht. Und auch viele Funktionen der Fotografie, der Bezeugung und der Referenz und so. Das ist ja auch, jetzt gibt, kann man den Bildern nicht mehr trauen und so, bla bla bla. Aber denk mal an das Bild in deinem Personalausweis. Ja, das ist auch ein Foto, das diesen Ausweis mit deinem Körper verbindet. Brauchst du bei jedem Grenzübertritt außerhalb des Schengen-Raums. Und selbstverständlich hat die bezeugende Funktion der Fotografie, das ist der Pass vom Andi und der gehört zum Andi und so, existiert selbstverständlich immer noch. Kommt auf die Praxis an, die man guckt.
Ja, das zahlt ja auch wieder auf die Diskussion ein, die wir immer wieder führen. Hier sollten Fotografien gekennzeichnet werden, die mit der KI erstellt worden sind. Und ist es wirklich das Foto, was da behauptet wird zu sein? Ist es wirklich derjenige, der da zu sehen ist, oder ist der mit KI erstellt worden und so weiter und so weiter?
Ja, ja, diese Diskussion, die ist auch keine neue Diskussion. Die hat es schon Anfang der 90er Jahre mit dem Aufkommen, dass man damals die digitale Fotografie nannte, gegeben, ganz stark sogar. Also da hat Fred Ritchin zum Beispiel, so ein Fotojournalist, hat Bücher geschrieben, oh Gott, jetzt ist der Journalismus zu Ende und so. Und weil man den Bildern nicht mehr trauen kann und weil man die so leicht nachbearbeiten kann mit Photoshop, weil mir das Stichwort zu der Zeit. Und der Journalismus ist nicht untergegangen und existiert weiterhin. Klar haben sich Dinge geändert, also zum Beispiel der unabhängige Fotojournalist, der durch die Welt fährt und tolle Bilder mitbringt, die haben es heute schwer, die Leute, weil jetzt aus jedem Krisengebiet die Leute mit ihren Handys Fotos schicken. Und klar, da haben sich Berufsbilder auch verändert. Und natürlich ist die Möglichkeit, Bilder zu fälschen und zu manipulieren, die es aber auch schon in der analogen Fotografie gab. Aber das ist jetzt viel einfacher und es gibt viel, viel mehr Bilder. Wir werden überschwemmt mit Bildern. Das ist auch viel stärker als früher, weil man viel mehr Bilder zugreifen kann im Internet. Und davon sind natürlich viele Bilder irgendwelcher Unfug und manipuliert und Simulation und oder KI. Und deswegen ist es natürlich ein Problem heute, wenn man im Netz rumgeistert, zu entscheiden, welche Bilder was Echtes zeigen und welche nicht. Aber das hängt natürlich auch ein bisschen tatsächlich vom Kontext ab. Wenn man auf sozialen Medien herumspukt und davon ausgeht, dass die Bilder, die einem gezeigt werden, echte, verlässliche Zeugen von realen Vorgängen sind, dann hat man nicht verstanden, was soziale Medien sind. Weil da geht es um Aufmerksamkeitsgenerierung und manchmal einfach nur um Fun. Ja, und oder auch irgendwelche verrückten Verschwörungsleute treiben sich darum. Ja, da Bild in sozialen Medien, da muss man sich von vornherein klar sein, dass man dem nicht trauen kann. Wenn ich aber ein Bild sehe in einer bekannten, als zuverlässig geltenden Zeitung, ja, dann kann es natürlich immer noch sein, dass das Bild falsch ist. Aber ich gehe davon aus, dass da Leute sitzen, die versuchen darauf zu achten, dass das stimmt, das Bild. Oder das Dokumentieren. Und das. Oder wenn ich eine wissenschaftliche Publikation sehe, die Leute müssen ja auch mit Bildern arbeiten, die geben, da wird großer Aufwand drauf getrieben, dass diese Bilder verlässlich sind und gut sind, auch wenn es da selbstverständlich auch schwarze Schafe gibt, die fälschen. Aber in dem wissenschaftlichen Kontext kann ich davon ausgehen, in der Regel, dass das Bild einen realen Vorgang zeigt. Denn da haben Leute auch eine Reputation zu verlieren, wenn das schief geht. In der Kunst hingegen ist das gar keine, unter Umständen gar keine Frage. Da geht es darum, wie das Bild aussieht, welche Form das hat. Oder wenn du eine künstlerische Praxis hast, die eher dokumentarisch ist, sowas gibt es ja auch, da würde ich dann auch erwarten, dass die Künstlerinnen und Künstler Wert darauf legen, wenn sie denn zum Beispiel irgendwelche Menschenrechtsverletzungen dokumentieren oder sowas, dass sie dann Wert darauf legen, dass dieses Bild zuverlässig ist. oder gerade mit künstlichen Bildern spielen, um diese Erwartungen zu durchbrechen und zu verfremden, was man aber in der Kunst wiederum erwarten würde. Ja, das hängt sehr von der Praxis ab, wie verlässlich Bilder sind. Ja, und wie gesagt, wer im Internet rumsurft und sich dann beklagt, dass er unzuverlässige Bilder findet, muss ich irgendwie nicht wundern, finde ich.
Absolut. Es wurde ja auch immer mal wieder von verschiedenen Stellen und Gesellschaften gefordert, eine Kennzeichnungspflicht einzuführen für dokumentarische Bildproduktionen sozusagen.
Ja, also wenn die Gesellschaft das für notwendig hält, angesichts der Flut generierter Bilder, das zu machen, warum nicht? Also man könnte auch die Hersteller solcher Generierungsprogramme verpflichten, ein unsichtbares Wasserzeichen in den Bildern unterzubringen oder sowas. Klar kann man das immer umgehen. Dann gibt es dann wieder die nächsten Programme im Netz, mit denen man das Wasserzeichen entfernt oder mit denen man künstliche Kennzeichnungen hinzufügen kann. Das kann man immer umgehen und austricksen. Ja, aber deswegen weiß ich nicht, wie gut das funktionieren würde in der Praxis. Aber weil wir wissen das ja alle. Alles, was man verschlüsselt oder schützt, da kommt dann der Nächste oder die Nächste mit der nächsten Software, um das wieder zu cracken. Das ist ja auch so eine lange Geschichte. Aber ich verstehe den Impuls dahinter und ich verstehe das Bemühen für einen Bereich wie den Journalismus, wo das ja wirklich eine wichtige Rolle spielt, dass man den Bildern trauen kann, dass man da sich Prozeduren überlegt, wie auch immer die aussehen, um das zu sichern und zu stabilisieren. Ich halte das grundsätzlich für eine richtige Überlegung, ob so eine Kennzeichnung, ob das funktioniert, sei mal dahingestellt, aber ich kann den Impuls dahinter verstehen.
Jetzt müssen wir natürlich auch vielleicht nochmal das individuelle Nachrichtenkonsumverhalten der einzelnen Personen vielleicht beleuchten. Denn wenn man jetzt zum Beispiel immer Deutschlandfunk hört, dann kommt auch immer nur Deutschlandfunk. Und auch da muss man natürlich gucken, dass man variiert und verschiedene Medien heranzieht.
Ja, das ist sicher auch eine Strategie für einen selbst, Sachen aus verschiedenen Medienkanälen abzugleichen, um sich sicher zu sein, dass es sich nicht um eine Erfindung einer speziellen Quelle handelt. Nur das wird dann auch wieder zum zeitlichen Problem. Man kann ja nicht alles abgrasen. Also das ist ja auch ein Problem mit der Informationsüberfülle, die wir haben. Also zu viel Information ist ja irgendwann so viel, so gut wie gar keine, weil wenn man im Rauschen von Information ertrinkt, nutzt einem das auch wieder nichts. Aber das sind Praktiken, die sich auch schon herausgebildet haben in der Vergangenheit und jetzt weiter herausbilden, wie Menschen mit diesen neuartigen Gesellschaften, mit diesen neuartigen Möglichkeiten und der Menge an Möglichkeiten noch umgehen. Jedenfalls scheint mir auf absehbare Zeit sowas wie der Rekurs auf Wahrheit nicht verzichtbar zu sein. Auch wenn wir jetzt, das ist wieder ein eigenes Thema, zum Beispiel politische Strömungen haben, populistische Strömungen, denen der Bezug auf Wahrheit einfach egal ist. Und deswegen ist vielleicht auch kein Zufall, dass so Leute wie Trump und so mit skurrilen AI-generierten Bildern um sich werfen, die Trump als Papst zeigen oder Trump als Wikinger-ähnlichen Held vor der Amerika-Flagge. Ich meine, in beiden Fällen sieht man sofort, dass es KI-generiert ist. Also es wird nicht vorgetäuscht, dass Trump jetzt wirklich Papst ist. Das würde auch keiner glauben. Aber allein diese Idee, diese bildliche Rhetorik in die Welt zu setzen, zeigt schon, was das Verhältnis zur Wahrheit in manchen populistischen Bewegungen ist. Und dass man da natürlich auch Bilder nutzt, um eigene Ästhetiken der Täuschung, des Irrealen und des Wahrheit ist egal in die Welt zu setzen.
Oh, ich frage mich auch die ganze Zeit, warum man damit Erfolg hat. Also ist das nicht vielleicht auch ein Kulturmedienphänomen, wo kommt das her?
Ja, da musst du die Politiker, politischen Analysten und Politologen fragen. Also das ist, glaube ich, nicht mein Spezialgebiet.
Ja, aber ich weiß eben nicht, ob es ein politisches Phänomen ist oder ob es ein gesellschaftliches ist, zum Beispiel.
Ja, oder ein mediales. Dann wären wir doch wieder zuständig.
Ja, das, genau das meine ich. Also wenn man sich diese Präsidentenfigur Donald Trump jetzt nochmal anguckt, der ja aus einer Immobiliendynastie kommend zu einem Medienstar werdend und geworden ist. Und aus diesem Medienstar wurde dann der Präsident geboren. Ja, das erinnert mich ja ganz stark an Ronald Reagan, dem man das ja unterstellt hat, dass er quasi gar kein Politiker ist.
Ich wollte gerade sagen, also ich meine, Ronald Reagan ist, glaube ich, vielleicht die erste Figur dieser Art. Aber man kann auch sagen, der Wahlkampf zwischen Nixon und Kennedy in den 60ern, da hat sich auch McLuhan so geäußert, Kennedy war halt auf dem frühen, einfachen Fernsehen, Schwarz-Weiß-Fernsehen. Heute qualitativ würde man das schlechtes Fernsehen nennen. Also vom Look her, der Bilder, war Kennedy telegener. Und manche Leute sagen, dass er das einer der Gründe war, warum er die Wahl gewonnen hat. Also für die modernen politischen Systeme spielen Massenmedien natürlich eine ungeheure Rolle. Ja, das war das Fernsehen früher und das Radio natürlich auch. Da kannst du schon an Hitler und das Dritte Reich denken, den Volksempfänger. Und heute im Zeitalter des Internets ist das vor allem für Trump, ist es natürlich, jetzt sind es gar nicht mal so sehr die KI-generierten Bilder. Das ist ja eine neuere Entwicklung. Es war natürlich für Trump sowas wie Twitter. Oder jetzt X, also dass Trump oder Truth Social, dass Trump auf diese Art und Weise viele Leute erreicht und sozusagen große Followerschaft aufbaut. Ja, also Massenmedien sind natürlich für moderne politische Herrschaften von zentraler Bedeutung.
Ja, und all diese Informationen, die da jetzt herausgespült werden, sind ja A, ziemlich chaotisch, wie ich finde, und B, ist ja Wahrheit da komplett egal, sozusagen.
Ja, ja, und interessant wäre jetzt zu sehen, wie zum Beispiel die speziell die KI-generierten Bilder, welche Rolle die für diesen politischen Diskurs einnehmen und es offensichtlich ja auch tun. Wie gesagt, ist in letzter Zeit ein paar Mal aufgefallen, dass da solche Bilder verwendet werden, um bestimmte Effekte zu erzeugen oder zu, vielleicht kann man noch nicht mal sagen, dass man gezielt Effekte erzielen will, eine gewisse visuelle, verfremdende Präsenz zu erzeugen. Also das der Kollege Roland Meyer hat das mal die Ästhetik des digitalen Faschismus genannt. Also dass die speziell mit generativer KI jetzt nochmal einhergeht. Was natürlich nicht heißt, dass alle generative KI digitaler Faschismus ist. Aber dieser Populismus bedient sich dieser Bildsprache offensichtlich.
Ja, absolut. Ich bin mir auch nicht sicher, wo das hinführen soll und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also dieses Bild zum Beispiel mit Donald Trump als Papst, was er ja wohl selber auch so gepostet haben soll, da bin ich echt fassungslos.
Ja, vielleicht ist das auch so wirklich so eine Aneignung von Geschichte. Geschichte wird in beliebig auflösbare Bildbestände konfiguriert, die man beliebig neu konfiguriert. Vielleicht ist das im Grunde so ein bisschen der visuelle Ausdruck der Tatsache, dass populistischen Bewegungen Realität einfach egal ist. Wahrheit ist einfach egal. Das ist egal. Und deswegen kann man auch alles beliebig kombinieren. Wikinger mit amerikanischer Flagge, mit Papst. Man kann da so eine Mash-up-Ästhetik erzeugen, die passt ja im Grunde auch zu Trumps politischem Diskurs. Heute das, morgen das. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Es wird beliebig geändert. Es ist auch so ein diskursiver Mash-up. Es ist einfach vollkommen egal. Ja, es ist vollkommen egal. Und das, jetzt ist die interessante theoretische Frage, ist das ein Effekt unserer Medien oder werden die Medien dafür gebraucht? Das mag ich nicht zu beantworten. Da müsste man, Klammer auf, auch nochmal in diese ein bisschen aus der Mode gekommene Diskussion der 80er Jahre, Baudrillard und so, nochmal reingucken. Das wäre sicher auch nochmal interessant. Es gibt ja auch Leute, die das jetzt wieder lesen, vor dem Hintergrund, wobei ich kein Baudrillard-Fan bin. Das scheint mir, so kann man das, glaube ich, verstehen, dass das irgendwie so ein bisschen darauf hindeutet, so nach dem Motto, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Und generierte KI ist genau der visuelle Ausdruck. Ich kann das generieren, wie es mir gefällt. Ja, und es ist vollkommen Wurst, ob das irgendwas mit der Wirklichkeit zu tun hat oder nicht.
Ja, Pippi Langstrumpf. Ne?
Ja, im schlechten Sinne.
Ja, absolut. Und dann gibt es noch einen Spruch, den ich gehört habe von Pippi Langstrumpf. Ich war vor ein paar Tagen tatsächlich. Und der lautet so ähnlich wie, ich habe das noch nie gemacht, deswegen kann ich das besonders gut.
Großartig.
Ja, absolut. Und das trifft ja auch, finde ich, besonders auf diese Menschen dazu, die dann Dinge noch nie gemacht haben, aber behaupten, sie würden alles besser machen.
Ja, das ist, manchmal bin ich nur noch verblüfft, ob des grenzenlosen Selbstvertrauens, das solche Leute in sich haben.
Ja, scheinbar kann man nur so an solche Posten kommen.
Das scheint mir auch so zu sein.
Lieber Jens, herzlichen Dank für das Gespräch. Viele Grüße nach Bonn und bis ganz bald demnächst.
Lieber Andi, vielen Dank für das Gespräch. Anregend und interessant wie immer. Mach's gut und hoffentlich bis bald. Rethinking Photography.
Ja, mehr Informationen zu Jens Schröter unter www.medienkulturwissenschaft-bonn.de, unter www.theorie-der-medien.de und unter, ein ganz besonderer Link, wie ich finde, die ehemalige Band oder auch Wiederband von Jens Schröter, nämlich fanziukadesh.de. Und all diese Links habe ich natürlich für euch in die Shownotes gepackt, damit ihr da direkt draufklicken könnt. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, also kostenlos natürlich, teilt ihn mit euren Freunden und schreibt mir eine E-Mail an podcast@fotografie-neudenken.de. Besonders freue ich mich über eine Antwort auf die Frage, was bedeutet für euch ein gutes Fotobuch? Lasst ein kostenloses Abo da, tragt euch in den Newsletter ein, empfiehlt meinen Podcast weiter und lasst mir eine Bewertung da. Danke fürs Mitdenken, dabei sein und fürs Reinhören. Gesund bleiben da draußen. Ciao, ciao und bis bald.
Rethinking Photography.
Fotografie neu denken. Der Podcast.